Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Die nächste Folge von Kreisab steht an. Hallo und herzlich willkommen auch zu dieser Episode am nächsten Montag. Und ja, sehr gerne hätte ich mit euch über die Spiele des Wochenendes gesprochen, über das Länderspiel der deutschen Männernationalmannschaft am Freitag gegen die Niederlande. Wurde abgesagt. Das Spitzenspiel der Frauenhandball-Bundesliga zwischen Thüringen und Bietigheim. Wurde abgesagt. Ein aktuelles Interview der Woche, natürlich auch relativ schwierig. Aber in Zeiten von Corona müssen wir natürlich über das sprechen, was im Handball so los ist und welche Auswirkungen das hat. Und heute begrüße ich dazu gleich mehrere Gäste. Auf jeden Fall schon zugesagt hat mir der Manager bzw. Geschäftsführer des Forum Club Handball, Gerd Butzek, der Präsident der Handball-Bundesliga, Uwe Schwenker, und wenn es zeitlich noch hinhaut, der Geschäftsführer der HSG Wetzlar, Björn Seib. Jetzt begrüße ich aber zunächst in der Leitung den Mann, der sich mit Handballjustiz auskennt, und das ist in Deutschland definitiv Helge Olaf Keding. Hallo Helge.
Ja, moin zusammen. Hallo Sascha.
Ja, ich hätte von dir erstmal gerne ein, ich weiß nicht, Statement oder eine Einschätzung zur ganzen Situation. Wie hast du es wahrgenommen in den letzten Tagen?
Ja, das waren schon sehr außergewöhnliche Tage, denn wir haben ja eine Situation, die es sowas noch nie gegeben hat in Deutschland. Zum Glück nicht. Und damit muss man erstmal umgehen. Also ich hatte Telefonate vorgestern und vor 3 Tagen zweimal den Akku leer telefoniert. Ja, das hat einen schon beschäftigt, das Thema.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt, denn es betrifft ja nicht nur den Handball, sondern die Gesellschaft im Allgemeinen. Das ist ja ganz klar. Wir wollen natürlich heute aber vor allem darauf schauen, was mit dem Handball dann passieren könnte in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren, welche Auswirkungen das haben kann. Die Entscheidung aber, zunächst mal zu pausieren, ist die einzig richtige. Da sind wir uns einig.
Absolut, absolut. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich glaube, da sind sich fast alle einig, die Wissenschaftler sind sich einig, auf die man vertrauen kann, die Renommierten, dass verhindert werden muss, dass sich dieses Virus, also die Beschleunigung der Verbreitung einzudämmen, damit wir dann möglicherweise mit der medizinischen Versorgung nachkommen. Und das, wie du schon sagst, die gesamte Gesellschaft. Und wenn wir auf unseren Sport gehen, nicht nur die Zuschauer, sondern auch Spielerinnen und Spieler.
Und die müssen gesund bleiben, das ist ja klar. Und nicht nur die Spieler, du hast es gerade gesagt, auch die Zuschauer und um Mitarbeiter geht es auch. Wir haben so viel zu besprechen, leider halt alles nichts, was mit dem Sport zu tun hat. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, es gibt ganz, ganz viele einzelne Punkte zu beachten, aber wir müssen sprechen über den Paragraphen 52. Was sagt dieser Paragraph aus und was ist das überhaupt für ein Paragraph, beziehungsweise wo steht der eigentlich?
Der Paragraph steht in der Spielordnung des Deutschen Handballbundes und ist damit auch übernommen worden in die Spielordnungen aller anderen Ligen, der Landesverbände, auch der Handballbundesliga. Und da steht drin, ich fasse das mal zusammen, wenn eine Saison aus irgendwelchen Gründen nicht zu Ende gespielt werden kann, entscheidet die spielleitende Stelle nach sportlichen Gesichtspunkten, wer aufsteigt und wer absteigt.
Die spielleitende Stelle, kannst du das ein bisschen konkretisieren im Fall von 2, 3 Ligen, damit wir wissen, über wen wir da genau sprechen?
Die spielleitende Stelle, das sind diejenigen, die die Ligen ansetzen, betreuen. Das ist ein Ehrenamtler in der ersten Liga, das ist Andreas Leschenbach zum Beispiel, erste Liga Männer. Und jede Liga hat ihren Spielleiter oder ihre Spielleiterin. Das sind diejenigen, wo man Spielverlegungen beantragt, die auch Sperren aussprechen können, also die Liga-Organisatoren. Davon gibt es ganz, ganz viele in Deutschland ehrenamtlich, und das alles zu koordinieren ist nicht so ganz leicht.
Das bedeutet, um das mal für den Fall der ersten Bundesliga der Männer ein bisschen zu detaillieren, Andreas Weschenbach würde dann alleine entscheiden können, rein theoretisch?
Rein theoretisch ist das so. Ich denke aber, ich bin felsenfest davon überzeugt, sagen wir so, dass das nicht so sein wird. Dieser Paragraph kommt meine Kritik immer, die ich generell mal anbringe an unserer Rechts- und Spielordnung, die wir im Handball haben. Man muss sich ja vorstellen, als das Fundament, auf dem alles steht, neben dem Sportlichen, und das Fundament ist aus den 50er Jahren. Und da wurde immer weiter was draufgebaut und draufgebaut und draufgebaut, und das kriegt irgendwann Risse. Also diese Vorschrift 52 ist halt aus einer Zeit, wo es noch verboten war, mit Handball Geld zu verdienen, wo es jeder Verein mindestens 5, 6 Mannschaften hatte in einer Altersklasse. Da hat man einfach gesagt, naja, wir müssen mal eine Entscheidung finden und das kriegen wir schon, das macht einfach der Spielleiter. Das kriegen wir alles so gelöst, falls mal sowas passiert. Das ist eine Vorschrift, die auch nicht mehr zeitgemäß ist. Aber sie ist halt da, weil niemand dran gedacht hat, dass sowas mal passieren könnte, was man ja auch keinem vorwerfen kann.
Wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, bedeutet das rein theoretisch, wenn jetzt die HBL hingeht und sagt, wir beenden die Saison, Dann steigen zwei Mannschaften ab, weil die das für sportlich so richtig halten in der aktuellen Situation?
Ja, die Anzahl wird sich nicht ändern lassen, sondern nach sportlichen Gesichtspunkten theoretisch könnte der Andreas Deschenbach sagen, Aufsteiger geht nicht, aber Meister ist viel. Absteiger sind die Vereine, die jetzt heute auf Platz 18 und 17 stehen, zum Beispiel. Ich glaube aber, dass das nicht eine Alleinentscheidung sein wird von den spielleitenden Stellen in der Bundesliga, das wird im Konsens geregelt werden.
Und wir gehen jetzt mal auf die Möglichkeiten ein, die es gibt. Eine habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet. Man muss die Saison abbrechen und dann entscheiden, was passiert. Das ist rein theoretisch eine der vielen Optionen.
Das ist eine der vielen Optionen. Ich plädiere ja dafür, dass man sich an einen runden Tisch setzt und gemeinsam was raussucht. Der DHB ist übrigens in die Richtung gegangen. Das finde ich sensationell gut. Es wird eine Kommission geben, die dann, falls Ligen abgesagt werden, endgültig darüber entscheiden wird, wie das zu werden ist. Natürlich vor dem Hintergrund eine möglicherweise bundeseinheitliche Lösung zu finden oder eine mögliche Lösung zu finden, wo alle mitmachen, damit es relativ oder bis gar keine Einfallstore für Klagen gibt.
Das ist ja das große Problem. Wenn jetzt beispielsweise die Handball-Bundesliga hingeht und sagt, Nordhorn und die Eulen Ludwigshafen sind Stand heute unsere Absteiger. Was im Falle von Nordhorn, glaube ich, rein sportlich nachvollziehbar wäre. Aber bei den Eulen könnte man natürlich sagen, wow, Moment mal, wir haben hier noch Heimspiele gegen direkte Konkurrenten. Und wenn ihr mal auf unsere Ergebnisse der letzten Wochen schaut, da haben wir durchaus realistische Chancen, noch in der Liga zu bleiben. Wahrscheinlich auch aus deiner Sicht absolut nachvollziehbar, wenn die dann sagen, nee, Moment mal, da möchten wir aber gerne klagen.
Das wäre absolut nachvollziehbar, denn man muss ja erstmal sehen, guck mal, wofür sind die Ligen denn da und die Verbände? Die haben alle in ihren Satzungen stehen, dass sie dazu da sind, den Spielbetrieb durchzuführen und Meister, Aufsteiger und Absteiger zu ermitteln. Das ist ihre satzungsgemäße Aufgabe. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die wird aus höherer Gewalt beendet, aber die Frage ist, muss ich das heute tun? Für mich ist wichtig, Leute, erstmal Gedanke, ihr habt Zeit, eure Entscheidungen zu treffen. Es muss nicht heute passieren. Denn selbst wenn man den 30.06. als Stichtag nehmen, wo alles beendet sein muss, was übrigens nirgendwo steht, das ist immer nur in den Köpfen drin, dann hat man immer noch Zeit, 2 Monate in Ruhe zu gucken, ob man nicht eventuell irgendwelche Lösungen finden kann, die möglichst fair für alle sind. Daran appelliere ich einfach zu überlegen. Es muss heute nicht entschieden werden, die Ligen komplett abzusagen, meiner Meinung nach. Das kann sein, dass die Bundesligisten Interesse daran haben, das möglichst schnell zu erfahren aus Planungssicherheit. Aber Handball Deutschland besteht ja nicht nur aus der ersten und zweiten Bundesliga, sondern bis ganz unten hin, von Norden bis Süden, bis runter zur Kreisklasse.
Absolut. Und da ist es auch wichtig, dass eine vernünftige Entscheidung getroffen wird. Bedeutet im Endeffekt nichts überstürzen, sondern sich durchaus mal Zeit lassen mit einer richtigen Entscheidung.
Das kann man nur empfehlen, weil es so viele mögliche Sachen zu bedenken gibt an der ganzen Sache, eben auch um das Ganze möglichst rechtssicher zu machen. Du hast das Beispiel Friesenheim angeführt, klar, die könnten dann sagen, wieso brecht ihr heute ab? Wieso brecht ihr heute ab? Wieso sagt ihr nicht, wir unterbrechen und gucken dann, wie er gesagt hat, am 22. April nochmal. Und dann können wir ja eventuell noch Entscheidungsspiele machen oder was auch immer. Ja, also diese Entscheidung, dass abgebrochen wird oder oft abgebrochen wird, okay, die kann man vielleicht jetzt fällen, meine ich, ist vertretbar aufgrund der Prognosen, die wir so hören und auch der Erfahrungswerte aus Italien und sonst was mit dem Coronavirus. Aber die Entscheidung, das ist ganz wichtig, wie dann gewertet und wie verfahren wird, dafür muss man sich Zeit lassen, dafür ist auch Zeit da.
Wir wollen die unterschiedlichen Möglichkeiten noch mal ein bisschen aufzeigen. Eine bedeutet ja, alle entscheiden sich eben, die Saison mehr oder weniger zu annullieren und man startet mit der exakt gleichen Konstellation in die neue Spielzeit.
Das ist eine Möglichkeit, wenn denn sowohl die Bundesligen als auch die Landesverbände als auch die Beteiligten in irgendeiner Art und Weise sich darauf einigen, hätte man eine einheitliche Linie für ganz Deutschland. Das wäre der riesige Vorteil an dieser Nummer. Natürlich gibt es dann Mannschaften, die sagen, wir haben alles investiert in einen Aufstieg, wir haben ganz viel Geld ausgegeben, wir wollen auch in die dritte Liga hoch oder aus der dritten in die zweite. Und die stehen natürlich da und sagen, wir fühlen uns benachteiligt. Jede Lösung, die wir uns jetzt ausdenken können und die wir erörtern, wird irgendwelche Vor- und Nachteile haben. Es wird am Ende darum gehen, abzuwägen, was denn wahrscheinlich die beste Lösung ist in diesem ganzen Dilemma.
Ich kann mir auch vorstellen, dass ja nicht nur die Eulen aus Ludwigshafen dann sagen, Moment mal, wir würden aber gerne in der Liga bleiben, wenn ihr das so macht. Wenn sie annullieren, ja, okay, dann ist das für die natürlich ganz hervorragend. Aber für Mannschaften aus der zweiten Liga, die aktuell Tabellenführer sind, zum Beispiel der HSC 2000 Coburg oder dahinter TuS Essen, die sagen, ist aber jetzt für uns sehr, sehr ärgerlich. Oder ein interessantes Beispiel finde ich Wilhelmshaven in der dritten Liga. Die müssten zwar sowieso noch Relegationsspiele absolvieren, um dann aufzusteigen, aber die haben sich ja schon so aufgerüstet, als würden sie in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen und dementsprechend auch Verträge ausgestattet. Das ist ja auch ein bisschen das Dilemma dabei.
Ja, da kann man, wenn man jetzt Zyniker wäre, würde man sagen, das ist ja ein unternehmerisches Risiko, vor feststehendem Aufstieg so zu handeln. Aber dazu muss ich ganz klar sagen, das kann man so nicht argumentieren, denn diese Ausnahmesituation ist absolut nicht vorhersehbar gesehen. Und daher war auch mein Appell zu sagen, nehmt die Leute mit. Also alle möglichst ganz viel Kommunikation zu führen, um eine Lösung zu finden. Wie gehen wir damit um, mit diesen Problemen? Kann man die Ligen eventuell aufstocken? Vielleicht möchte auch jemand, eine Mannschaft, die jetzt abgestiegen ist und jetzt unserem Gedankenmodell drin bliebe, vielleicht wollen die gar nicht drin bleiben. Vielleicht sagt ja einer, ach, ich will gar nicht mehr erste Liga oder zweite, ich gehe runter. Dann hat man Platz für jemanden, der hoch will. Das hat also ganz viel mit Kommunikation zu tun, um da eine Lösung zu finden. Vielleicht auch eine individuelle für jede einzelne Liga. Das ist aber natürlich der schwierige Weg.
Eine Wertung nach der Hinrunde halte ich persönlich für sehr unrealistisch. Du auch?
Das hat einen gewissen Charme, darüber nachgedacht. Es hat den Charme, dass jede Mannschaft einmal gegen die andere gespielt hat. Also wenn jetzt zumindest mal, wir werten wie der Hessische Handballverband, der hat gesagt, die Liga ist beendet, wir werten Stand heute, halte ich für rechtlich nicht haltbar. Allerdings ganz klar, es gibt Mannschaften, du kennst das zum Beispiel, stehen jetzt unten und haben aber noch drei Gegner aus der unteren Tabellenhälfte oder von ganz unten zu Hause. Während andere Mannschaften, die jetzt ein bisschen weiter oben stehen, schon diese vermeintlichen leichten Gegner hatten. Wenn man das in der Wertung lässt, ist das eine Wettbewerbsverzerrung in meinen Augen, die nicht stehen bleiben kann. Deshalb, wenn man überhaupt einen Wertungszeitpunkt suchen würde, der in der Vergangenheit liegt, bietet sich einfach die Hinrunde an. Ich habe das mal mit dem Beispiel des Skispringens gemacht. Da springen alle runter, erster Wertungsdurchgang und zweiten Wertungsdurchgang springen 20 hinterher. Und dann wird gesagt, der Wind ist zu doll, wir müssen abbrechen. Dann werten die ja auch nicht zu dem Zeitpunkt, wo die 20 runtergesprungen sind, sondern nach dem ersten Durchgang.
Ja, das ist durchaus ein sehr interessantes und ich glaube sehr gutes Beispiel. Entscheidungsspiele hast du eben auch angesprochen. Weiß ich nicht, kann ich mich auch nicht so richtig mit anfreunden, weil dann entscheidet sich alles in ganz, ganz wenigen Spielen und da wäre mir fast schon eine Wertung nach der Hinrunde lieber.
Ich denke, wie gesagt, man wird keine Lösung finden, wo alle zufrieden sind. Also ich appelliere daran, wirklich kreativ zu sein, wirklich die Köpfe zusammenzustecken, sich auch nochmal die Zeit zu nehmen dafür, Lösungen zu finden. Natürlich steht das nicht in der Spielordnung drin, dass man jetzt Entscheidungsspiele in solchen Sachen machen kann. Nicht ausdrücklich, aber man kann das so interpretieren. Und jetzt nimm mal das Beispiel, was du eben hattest mit Baling und Friesenheim. Zum Beispiel, wenn man sagt jetzt, okay, das ist so dicht beieinander, lass die doch nochmal gegeneinander spielen. Oder eben auch in unteren Ligen, wo das noch nicht klar ist. Dann ist es wenigstens eine sportliche Entscheidung. Auch wenn die ohne Zuschauer stattfinden würde, ist es wenigstens eine sportliche Entscheidung und kein am grünen Tisch.
Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Vielleicht kannst du mir noch mal ein bisschen was sagen zu dem Thema Champions League. Das finde ich nämlich auch sehr, sehr interessant. Die EHF hat ja das mögliche Final Four dann verschoben auf den August und hat gesagt, das ist unser Ausweichtermin, denn ich glaube, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, Helge, dass wir ein Final Four in Deutschland Ende Mai, Anfang Juni nicht erleben werden. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, denn ich finde auch, die nationalen Ligen gehen dann vor und da muss man sich in der Champions League andere Möglichkeiten suchen und ich glaube, in zweieinhalb Monaten sehen wir in Köln keine 20.000 Zuschauer in der Arena, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich bin natürlich auch kein Experte, absolut nicht. Aber wenn dann im August gespielt wird, wo spielt denn dann Sander Sargosen? Beim THW Kiel oder bei Paris Saint-Germain?
Ja, dann müssen wir tatsächlich dann sagen, das neue Spieljahr 1.7. den Schritt ziehen. Also ich kenne jetzt die europäischen, also Teilnahmebedingungen im Detail für die Champions League nicht. Da beschäftigt man sich nicht sehr selten damit. Aber ich glaube schon, dann müsste man tatsächlich den 1.7. als Stichpunkt nehmen. Was heißt, der würde dann schon in Kiel spielen.
Also das wäre natürlich dann durchaus kurios, wenn er sich mit PSG für ein Final Four qualifiziert und muss dann beim THW quasi den Titel holen. Also nicht, dass er sich drüber beschweren würde, aber ist trotzdem eine sehr, sehr kuriose Situation, die ich mir eigentlich kaum vorstellen kann.
Ja, ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, ist aber auch nur meine persönliche Prognose. Ich kann ja auch nur Kaffeesatz lesen, in jedem Fall, dass es diese Entscheidung, es gibt keinen Champions League-Sieger in dieser Saison, dann muss man eben damit leben, dass das eben einmal nicht ausgetragen wurde. Ist ja auch höhere Gewalt. Und viel interessanter ist ja, was passiert nächste Saison. Und das ist so weit weg alles noch für uns. Erstmal zeitlich, trotzdem rückt das immer näher. Und da kommt ja die ganzen wirtschaftlichen Aspekte mit rein. Kann die Liga überhaupt überleben? Also die Profis und wie geht's weiter? Das sind die Fragen, die ganz, ganz Spannendes noch sind und uns die nächsten Wochen und Monate auf jeden Fall noch beschäftigen werden.
und uns natürlich auch in dieser Sendung noch beschäftigen werden. Helge, erstmal herzlichen Dank, was diese Einschätzung angeht, auch was die juristischen Dinge betrifft. Wir machen jetzt eine erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann gucken wir gleich mal, was wir noch für Informationen bekommen können und bringen euch natürlich auf den aktuellen Stand. Das ist ja ganz klar. Bis gleich. Wir machen weiter mit unserem Corona-Überblick im Handball. Es ist ein leidiges Thema, aber wir müssen natürlich sehr in die Tiefe gehen und das versuche ich jetzt oder werde es auf jeden Fall machen mit dem Geschäftsführer des Forum Club Handball, Gerd Butzek. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Sascha.
Gerd, wie waren die letzten Tage für dich?
Es war natürlich wie für jeden von uns sehr aufregend. Ich habe viele Gespräche geführt. Es gab viele interne Kommunikation zu dem Thema. Und ich muss sagen, die Kommunikation läuft auf allen Ebenen sehr gut. Also für mich betrifft das natürlich hauptsächlich die europäische Ebene mit den europäischen Clubs und mit der Europäischen Handballföderation. Aber ich habe natürlich auch Informationen von der Handball-Bundesliga, was Männer oder Frauen angeht.
Das hast du mir in unserem kurzen Vorgespräch eben gesagt, dass du am vergangenen Freitag, wir zeichnen am Montagmorgen auf, bereits mit den jeweiligen Vertretern der Frauen und der Männer im europäischen Handball gesprochen hast. Was sagen die denn so?
Wir haben einen Überblick gegeben. Wir haben natürlich bei uns im Vorstand alle wichtigen Clubs und auch alle wichtigen Länder vertreten, von Ungarn über Norwegen, Frankreich. Die Situation ist eigentlich, wenn man es unterm Strich betrachtet, überall relativ ähnlich. In dem einen Land sind die Beschränkungen ein bisschen größer, in dem anderen Land ein bisschen weniger groß. Aber im Prinzip ist die Situation überall gleich. Man bereitet sich überall auf den völligen Shutdown vor.
Es ist ja nun so, dass beispielsweise in Norwegen die Saison jetzt schon komplett beendet wurde. Bei anderen Ländern sieht es eher so aus, als möchte man auf jeden Fall noch weiterspielen. Was haben denn die Norweger gesagt, warum sie sich für diesen Schritt entschieden haben? Und können sie sich vielleicht ein bisschen eher leisten als andere Länder? Denn in Norwegen ist die Wirtschaft extrem gut. Norwegen gilt als relativ reiches Land im Vergleich zu anderen Ländern in Europa.
Es sind natürlich immer die lokalen Gegebenheiten sehr zu berücksichtigen. In Frankreich, Dänemark hat die Regierung relativ frühzeitig gesagt, dass sie mit Kurzarbeitgeld helfen wird. Wenn man natürlich diese Unterstützung von der Regierung avisiert bekommt, dann ist das hilfreich und erleichtert es, die Entscheidung zu treffen, eine Liga zu schließen. Wir sehen das ja hier in Deutschland, auch selbst bei der Fußball-Bundesliga. Es ist natürlich ein Problem, auf viel Geld zu verzichten. Im Fußball, habe ich gelesen, kostet ein Spieltag rund 72 Millionen Euro an Fernsehgeldern. Das ist jeder Spieltag, der stattfindet oder nicht stattfindet, von großer Bedeutung für die Clubs. Ich glaube, dass man hier einfach differenzieren muss zwischen den Clubs, die Fernsehverträge haben und signifikante Einnahmen aus Fernsehgeldern beziehungsweise signifikante Zuschauereinnahmen haben auf der einen Seite. Und dann der Masse des Handballs, ich sag mal grob gesprochen, ab zweiter Liga abwärts, die eine völlig andere Situation haben. Für die spielen die Fernseheinnahmen keine Rolle. Die Zuschauereinnahmen sind sicherlich auch nicht so signifikant wie bei den großen Clubs. Und für die ist die Situation eine andere. Aber ich bin mir sicher, dass sowohl die HBL als auch die HBF dieses Thema sinnvoll lösen werden. Auf europäischer Ebene, muss ich sagen, hat die Europäische Handballföderation sehr gute Arbeit geleistet. Ich habe Mitte letzter Woche Anrufe bekommen vom Basketball und vom Volleyball. Die haben sich mit mir beraten wollen, also auf europäischer Ebene, wie wir die Situation im Handball denn lösen. Und an dem Tag, als ich mit denen telefoniert habe, habe ich auch telefoniert mit dem Präsidenten der Europäischen Handballföderation. Und die Europäische Handballföderation hat an dem gleichen Tag bereits die Verlegung der drei Final Fours auf Ende August beziehungsweise Anfang September bekannt gegeben. Das heißt, die Europäische Handballföderation hat sich schon sehr frühzeitig mit dieser Thematik intensiv auseinandergesetzt. Und natürlich ist es nicht so einfach, einen Ersatztermin für einen Final Four in Köln oder auch in Berlin beziehungsweise in Budapest zu finden. Man hat da sehr sinnvolle Lösungen gefunden. Die Europäische Handballföderation hat auch schon relativ frühzeitig ihre Mitarbeiter alle nach Hause geschickt und lässt die jetzt im Homeoffice arbeiten. Also im Rahmen der Möglichkeiten, glaube ich, ist der Handball auf europäischer Ebene und auch auf deutscher Ebene, soweit ich das aus Hintergrundgesprächen weiß, gut aufgestellt.
Gibt es denn einzelne Vereine, die vielleicht tatsächlich gesagt haben, für uns ist das jetzt gar nicht so schlimm, dass nicht mehr gespielt wird? Beispielsweise die Vereine, die sehr viel Geld haben durch einen großen Sponsor, dem das nicht unbedingt so wichtig ist, der sagt, ja okay, wenn jetzt ein bisschen was ausfällt, dann können wir nochmal was zuschustern, uns liegt der Verein so am Herzen. Ich nenne jetzt mal Telekom Westbrem. Also wenn die Telekom in Ungarn sagt, ja gut, da werden weniger Spiele gespielt, aber für uns spielt das keine so extrem große Rolle. Oder Kielce in Polen, wo es einen Mäzen gibt, der fast den Verein komplett alleine finanziert und wo die Zuschauereinnahmen auch nicht so groß sind, weil in der Liga sowieso niemand in die Halle kommt. Also gibt es solche Szenarien in einzelnen Vereinen?
Nein, also zumindest nicht auf der Top-Ebene. Auf der Top-Ebene haben alle Probleme. Alle versuchen, die Probleme auf unterschiedliche Art und Weise zu lösen. Aber ich habe bisher noch keinen gesprochen, der davon nicht wirklich negativ betroffen ist. Ich kenne einen Verein in der zweiten Liga Frauen. Da ist die Situation aus meiner Sicht so, dass die Zuschauerzahlen so gering sind. Wenn man da sagen würde, jetzt man beendet die Saison, dann wäre es kein Problem. Da würde man eventuell sogar noch Geld sparen. Aber das ist, wie gesagt, dem Unterschied geschuldet zwischen Top-Vereinen und der Masse der Vereine.
Also das ist natürlich dann ein einziges Beispiel und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für alle anderen Vereine irgendwie ähnlich gilt auf dem Niveau, denn in der Regel, du hast es angedeutet, sind die Zuschauereinnahmen unglaublich wichtig. Du hast auch gesagt, dass Vertreter aus dem Basketball und Volleyball sich bei dir erkundigt haben. Vielleicht kannst du mal ein bisschen Vergleich ziehen und aufzeigen, was in den Sportarten vielleicht ein größeres Problem ist oder ob es für diese Sportarten einfacher ist, denn der große Unterschied ist, und das war auch der Vorteil der deutschen Eishockeyliga, dass die ihre Hauptrunde bereits beendet haben. Also wie sieht es in den anderen Sportarten aus?
Naja, ich habe da meine persönliche Meinung zu. Im Eishockey wird es ja regelmäßig so gemacht, dass die Spieler arbeitslos gemeldet werden, was ich ungerecht gegenüber dem System empfinde. Denn es ist ja so, dass die Kosten dann praktisch von der Allgemeinheit getragen werden, also vom Steuerzahler. Die spielen im Eishockey 10 Monate ihre Saison und 2 Monate stellen sie die Spieler frei. Jetzt haben sie die Saison halt 8 Monate gespielt und stellen die Spieler 4 Monate frei, weil es gerade so passt. Und weil die Kosten in den Playoffs für sie sehr hoch sind, kommen die Eishockey-Clubs damit wahrscheinlich relativ gut klar. Also das ist der Sondersituation geschuldet, dass die halt die Spieler freistellen. Das passiert im Basketball natürlich nicht. Im Basketball gibt es eine ähnliche Situation wie im Handball. Aber im Basketball ist nach meinen Informationen auch die Situation sehr ähnlich wie im Handball. Das heißt, sie ist sehr divers in den einzelnen Ländern und wird sehr unterschiedlich behandelt in den einzelnen Ländern. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Litauen nehme, eine der führenden Basketballnationen, Žalgiris Kaunas hat im Schnitt 14.000 Zuschauer bei den Spielen der Euroleague Basketball. Die haben die Mannschaft unmittelbar nach der Verkündung, dass der Spielbetrieb ausgesetzt wird, komplett gekündigt. Die haben die ganze Mannschaft freigestellt und haben ihnen gesagt, sie können jetzt gerne auf einen unbestimmten Zeitraum machen, was sie möchten, können nach Hause fliegen in die USA oder nach Spanien oder auch in Litauen bleiben. Und wenn es weitergeht, würde man ihnen Bescheid sagen. Und das ist ein Force-Majeure-Fall aus Sicht der litauischen Liga. Und man hat alle einfach gekündigt und stellt die dann wieder ein, wenn es weitergeht. Das ist vielleicht ein etwas extremer Fall. Aber ich glaube, dass das sicherlich kein singuläres Ereignis ist und viele werden gezwungen sein, zu außergewöhnlichen Maßnahmen zu greifen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das in Deutschland auch der Fall sein wird. Da wird man sicherlich noch mit überraschenden Entscheidungen rechnen müssen.
Kannst du, wenn ich gerade das nochmal gedanklich ein bisschen zusammenfasse, nachvollziehen, dass jemand wie der Geschäftsführer der deutschen Eishockeyliga Gernot Trippke hingeht und sagt, wir haben große finanzielle Probleme, weil du gerade aufgeführt hast, dass es im Eishockey eigentlich gar nicht so problematisch ist, denn die Verträge im Eishockey laufen in der Regel nur 10 Monate.
Also die laufen in der Regel 10 Monate und die laufen halt jetzt 8 Monate oder 9 Monate, wenn ich es weiß. Natürlich haben die Probleme. Die Probleme sind ja überall gleich. Aber dadurch, dass sie die Spielerverträge halt 2 Monate früher kündigen, sind die Probleme natürlich geringer als im Handball. Ich habe im Handball noch nicht gehört, dass Spieler wegen des Coronavirus jetzt gekündigt worden sind. Ich will nicht ausschließen, dass es dazu kommt, aber die Kosten der Allgemeinheit aufzuerlegen, halte ich auch nicht für richtig. Ich habe heute Morgen mit Dänemark telefoniert, wie gesagt gestern Abend mit Frankreich. In Dänemark übernimmt der Staat 75% der Kosten, in Frankreich 85% der Kosten. Ich bin mal gespannt, wie die Situation in Deutschland aussehen wird.
Das wissen wir hoffentlich dann am Nachmittag, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass man das alles sowieso nicht absehen kann. Du hast eben auch angedeutet bzw. angesprochen, dass die Final Fours der EHF ja in den Spätsommer bzw. den frühen Herbst verlegt wurden. Ganz ehrlich, Gerd, kannst du dir vorstellen, dass die stattfinden? Das ist ja dann auch vertragstechnisch sehr, sehr schwierig. Ich habe eben Helge Olaf Keding im ersten Teil der Sendung gefragt, wo spielt denn dann Sander Sargosen, beim THW Kiel oder bei Paris Saint-Germain, weil er so das Beispiel schlechthin ist für die neuen Verträge, die ja eigentlich am 1. Juli starten. Wie soll das funktionieren?
Also wir haben uns natürlich im Board des Forum Club Handball auch schon mal über diese Thematik unterhalten. Und die Frage wurde gestellt. Es wurde aber auch klar gesagt, dass das das allerletzte Problem ist, das wir haben. Denn von meinem Verständnis her kann natürlich nur ein Spieler für einen Club spielen, der einen Vertrag mit diesem Club hat. Und somit würden dann gegebenenfalls im Herbst die Spieler auflaufen, die zu diesem Zeitpunkt einen Vertrag mit dem Club haben.
Du empfindest es aber dann nicht als, ja, wie soll ich es formulieren, als zumindest mal kurios, dass dann eventuell ein Spieler einen Siegtreffer erzielt im Champions-League-Finale gegen einen Verein, für den er zuvor in der ganzen Saison aufgelaufen ist?
Doch, natürlich ist das kurios und das ist natürlich vielleicht dann auch am Ende des Tages nicht besonders lustig. Aber wir leben halt in extremen Zeiten und die würden dann, glaube ich, auch extreme Maßnahmen erfordern. Wichtig ist einfach für den Handballsport als Gesamtes, dass das Final Four stattfindet. Und das muss oberste Priorität haben.
Dann hätte ich noch eine abschließende Frage, was die TV-Verträge angeht. Jetzt ist in vielen Ländern schon ein Abschluss gemacht worden, was die neue Rechteperiode im internationalen Handball angeht. In Deutschland aber noch nicht. Da hört man, es gibt mehrere Optionen, Sky, DAZN, vielleicht sogar auch noch Eurosport, die sich die Rechte an den internationalen Wettbewerben sichern könnten. Glaubst du, das hat Auswirkungen auf die Verhandlungen, die aktuelle Situation?
Ja, die wird auf jeden Fall Auswirkungen haben, da bin ich ganz sicher. Aber das ist wiederum auch eine Frage, die sicherlich Frank Bohmann oder Uwe Schwenker besser beantworten können. Auf europäischer Ebene haben wir jetzt einen 10-Jahres-Vertrag mit Infront und DAZN. Infront gehört zur chinesischen Wandergruppe und die Wandergruppe ist eine der reichsten Firmen der Welt oder eine der teuersten Firmen der Welt, sodass ich uns da ganz gut aufgestellt sehe und ich glaube, dass Infront wahrscheinlich auch eine gewisse Durststrecke verkraften könnte. Es ist halt die Frage, wie diese Situation im Gesamten gehandhabt wird. Ich habe am Wochenende diverse Artikel gelesen darüber, wie Sky und British Telecom mit ihren Abonnements umgehen, denn es ist ja eine Frage sicherlich, ob man ein Abonnement kündigen kann oder ob man Ansprüche stellen kann, Zahlungen zurückzubekommen, wenn man jetzt ein Sky-Abonnement hat und keinen Handball und keine Fußball-Bundesliga und keine Champions League mehr sehen kann, weil die halt nicht stattfindet. Die Frage, ob dann Sky oder British Telecom ihren Kunden diese Zahlungen zurückerstatten oder nicht. In Abhängigkeit davon, ob Sky das tut, werden natürlich die Rechteinhaber dann Gelder bekommen oder nicht. Denn es kann ja nicht sein, dass Sky und British Telecom auf der einen Seite die Gelder vom Kunden, vom Endkunden vereinnahmen, auf der anderen Seite die aber nicht an die Rechteinhaber durchleiten und ihre Verträge nicht erfüllen. Also da stehen uns noch spannende Zeiten bevor, glaube ich.
Davon ist auszugehen. Gerd, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Unsere Sendung ist natürlich noch lange nicht am Ende. Ich hoffe, nach der nächsten Pause steht mir Björn Seib zur Verfügung. Das habe ich ja eben gesagt zu Beginn. Das ist noch nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall noch Uwe Schwenker, der Präsident der Handball-Bundesliga. Kurze Pause, gleich sind wir zurück.
Das Interview der Woche wird präsentiert von Christian Marin, Unfallversicherungsspezialist bei ERGO. Ein Muss für jeden Handballer.
Wir kommen abschließend in der heutigen Ausgabe zum Interview der Woche und ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat, denn das ist alles andere als selbstverständlich. Er wird in den vergangenen Tagen unendlich viele Gespräche geführt haben. Der Präsident der Handball-Bundesliga, Uwe Schwenker, ist in der Leitung. Schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, heute gleich zwei Treffen bzw. Telefonkonferenzen. Wie sind sie gelaufen?
Also ich glaube, sehr gut. Also wichtig war heute, dass wir im Prinzip erstmal alle Clubs auf den gleichen aktuellen Stand bringen, was die bisherige Situation betrifft. Ich glaube, das haben wir eigentlich erfolgreich gemacht. Die Moderation hat im Wesentlichen natürlich Frank Roman übernommen, der das souverän gemacht und geleitet hat. Und ich denke mal, auch die Fragen, die heute aus dem Kreise der ersten Zweitligisten kamen, auch entsprechend Antworten hatten, soweit wir die selber einfach hatten. Aber wichtig war auch, dass heute keine Beschlüsse gefasst wurden, sondern wirklich erstmal alle auf den Status quo gebracht wurden.
Jetzt haben viele darauf gewartet, dass heute eine große Meldung kommt. Im Prinzip war die Meldung, die uns aber erreicht hat, relativ nichtssagend. Kann man schon so formulieren?
Die Meldung ist eigentlich im Wesentlichen das gewesen, was wir vor ein paar Tagen schon formuliert haben. Das war aber auch einfach klar, weil wir sind also wirklich heute auch per Videokonferenz zusammengekommen, um keine Beschlüsse zu fassen. Das war auch allen Clubs klar. Sondern es geht jetzt wirklich auch im Nachgang einfach darum, mit der Situation umzugehen. Grundsätzlich bleibt der ursprüngliche Beschluss, dass wir die Bereitschaft aufrechterhalten wollen, die Saison zu Ende zu spielen, und zwar auch mit Ablauf des 30. Juni, wie der normale Ablauf der Saison einfach ist. Das natürlich unter der Voraussetzung, dass die Gegebenheiten dafür geschaffen werden. Also da muss man natürlich mal auf die behördlichen, die gesetzlichen und die ganzen Regelungen hören, die jetzt auch von offizieller Seite möglicherweise kommen und sich auf ständig verändernde Situationen noch einstellen.
Bedeutet das, wenn Sie das sagen, dass Geisterspiele eigentlich für die Handball-Bundesliga keine Option sind, sondern Sie nur spielen können, wenn Zuschauer kommen und auch Einnahmen generieren, die dringend nötig sind für die Vereine?
Also ich will der Situation im Moment natürlich nicht vorgreifen, was kommen wird, aber das ist einfach die letzte Option, die wir haben. Also im Wesentlichen geht es natürlich im Moment erstmal darum, unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Das tun natürlich auch alle Clubs, das tut auch die HBL-Geschäftsstelle. Gleichzeitig aber auch zu gucken, dass wir die wirtschaftliche und damit auch die sportliche Zukunft aller Clubs einfach sichern auf Dauer. Dazu sind wir einfach im Moment gefordert, dazu ist die HBL-Geschäftsstelle gefordert, da ist das Präsidium gefordert und da sind natürlich auch die Verantwortungsträger in den Clubs gefordert. Aber ich habe da absolutes Vertrauen in alle handelnden Personen, dass wir diese Situation auch überstehen und dass wir da rauskommen. Dass es schwierig bleiben und werden wird, das ist, glaube ich, keine Frage. Insbesondere auch über den 30. Juni hinaus. Denn es geht nicht nur um die nächsten 3-4 Monate zu überstehen, sondern man muss wirklich mit Weitblick auch an diese Situation herangehen. Denn hier gilt es eigentlich auch schon, ich sag mal, mindestens den Zeitraum der nächsten beiden Spielzeiten auch im Blick zu haben. Denn insbesondere die wirtschaftliche Situation für die Clubs wird sich möglicherweise nicht so aufrechterhalten lassen, wie sie in diese Saison gestartet sind, weil insbesondere Sponsoren, Sponsorengelder, Unternehmen sind natürlich auch arg in Mitleidenschaft gezogen durch diese Krise und werden natürlich gegebenenfalls auch nicht die Sponsorengelder wie in bisheriger Höhe aufrechterhalten. Also auch da muss sich eigentlich jeder einzelne Club drauf einstellen. Aber wie gesagt, wir versuchen da an jeglicher Art und Weise uns da drauf vorzubereiten.
Haben Sie in den Gesprächen, insbesondere vielleicht mit den Geschäftsführern der Zweitligisten, sehr viel Ungeduld gespürt?
Ich glaube, gar nicht Ungeduld. Also es war eine Videokonferenz, aber es ist natürlich Informationsbedarf einfach da. Und auch da haben wir es entsprechend versucht rüberzubringen, auch den jeden einzelnen Geschäftsführer einfach die Möglichkeit zu geben, hier Fragen beantworten zu können. Gleichwohl haben wir natürlich auch gesagt, dass wir tagesaktuell weiter informieren, auch allen Clubs dieser Austausch zur Verfügung stehen wird, auch das über die HBL-Geschäftsstelle. Und wir natürlich immer gucken müssen, wie verändert sich möglicherweise die Saison und die Gegebenheiten. Ansonsten gibt es auch eine Vielzahl von Managern und Geschäftsführern in der zweiten Handball-Bundesliga, die doch sehr akribisch und sehr verantwortungsvoll mit dieser Situation umgehen und sich natürlich auch entsprechend auf den aktuellen Stand bringen.
Ich weiß nicht, ob Sie die Pressekonferenz von Christian Seifert und der DFL verfolgen konnten und ob Sie da mitbekommen haben, was Ihr Kollege ja gesagt hat. Der meinte, wenn wir hier noch lange warten, mehr oder weniger sinngemäß, dann stellt sich nicht die Frage, ob wir in der kommenden Saison mit 18 oder 20 Clubs in der ersten Liga spielen, weil dann wird es 18 Clubs nicht mehr geben. Sehen Sie diese Gefahr so massiv auch für die Handball-Bundesliga?
Die sehe ich so nicht für die Handball-Bundesliga. Also ich habe hier auch die Pressekonferenz der DFL auch nicht verfolgen können, weil wir natürlich sowohl heute Vormittag wie auch heute Nachmittag die Telefonkonferenz mit den ersten Zweitligisten hatten und ich zwischendurch natürlich in Vorbereitung der etlichen Konferenzen auch noch Telefonate geführt habe. Aber diese Dramatik sehe ich nicht. Also es gibt absolute Herausforderungen für unsere Clubs. Das ist, glaube ich, zweifelsfrei festzustellen. Aber ich bin mir sicher, wenn wir mit Ruhe, Besonnenheit, Bedacht und vor allen Dingen auch mit einer großen Portion Solidarität an diese Herausforderungen rangehen, dass der Handball das überstehen wird. Es muss natürlich auch Ziel sein, dass es jeder einzelne Club übersteht, um auch für absehbare Zeit die Wettbewerbsfähigkeit, die wir bislang hatten, auch aufrechtzuerhalten bzw. wiederherzustellen.
Was ist denn das größte Problem in den nächsten 2, 3, 4 Wochen? Liquidität?
Also das ist natürlich das A und O erstmal für die Clubs, die Liquidität. Die HBL hat natürlich auch entschieden, die dritte Tranche aus den Fernsehgeldern erstmal heute auszuzahlen, weil das ist die Herausforderung, die es gibt. Es ist auch seitens der HBL-Geschäftsführung eigentlich aufgezeigt worden, welche Möglichkeiten es gibt, welche Programme man, die ja etwas unbürokratisch im Moment ja auch von Seiten der Politik zur Verfügung gestellt werden, hier in jedem Fall erstmal angegangen werden. Und wir werden natürlich laufend im Austausch mit den Clubs auf weitere Szenarien hinweisen. Aber das ist im Moment natürlich das größte Problem. Wobei ich wirklich glaube, die Clubs fangen schon an, da Sorge für zu tragen, dass es ganz gut läuft. Das geht aber auch bis dahin, dass auch schon Spieler signalisiert haben, ich sag mal, auch ihrer Verantwortung gerecht zu werden und zu sagen, also wir sitzen hier alle in einem Boot. Es geht einfach darum, die tolle Sportart Handball und vor allen Dingen die erste und zweite Handball-Bundesliga auch zu erhalten. Und da sind wir eigentlich alle gefordert und gefragt. Und vor dem Hintergrund finde ich es eigentlich schon gut, wenn klare Signale auch von unterschiedlichen Spielern kommen, zu sagen, also auch wir werden unserer Verantwortung hier gerecht und verzichten möglicherweise auch auf Gehälter.
Das ist aber nichts, was Sie einfordern, sondern das ist etwas, worüber Sie sich freuen, wenn das passiert. Also beispielsweise in der NBA, wer das mitbekommen hat, da gibt es Spieler, die sagen, ich spende $500,000. In diesem Ausmaß wird das natürlich im Handball nicht möglich sein, das ist ganz klar. Die Spieler müssen ja auch noch von irgendwas leben, aber das ist zumindest mal ein Ansatz. Weil es geht da nicht darum, dass die Topspieler nicht über die Runden kommen, aber ich sage mal, der Bankspieler bei der HSG Nordhorn-Lingen, der sich vielleicht noch was dazu verdient, damit er studieren kann, der hat eine ganz andere Situation als Niklas Sandin vom THW Kiel.
Das wissen wir auch. Das ist gar keine Frage. Und es geht auch nicht nur um die Spieler, sondern im Umfeld der Spieler gibt es oder im Umfeld der Mannschaften gibt es natürlich auch eine ganze Menge von anderen Personen, die sich natürlich um ihre Familien sorgen, die ihre Familien entsprechend ernähren müssen. Das ist gar keine Frage. Dessen sind wir uns auch komplett und vollkommen bewusst. Aber wie gesagt, wir arbeiten natürlich an allen Fronten daran, diese Situation bestmöglich zu überstehen.
Das Final Four hat natürlich auch eine große Bedeutung. Da werden viele Einnahmen generiert durch die Tickets beispielsweise. Steht das auf der Kippe?
Im Moment steht es nicht auf der Kippe. Es ist verschoben. Wir müssen gucken, dass wir einen entsprechenden Termin haben, wann wir das verschobene Turnier nachholen. Da sind wir aber auch dabei.
Heißt, Sie spielen auch ein bisschen auf Zeit und wollen auch erstmal abwarten, weil ich glaube, das ist so ein bisschen der allgemeine Konsens. Es gilt ja nichts zu überstürzen. Kann man das so sagen?
Ja, das ist das, was ich schon mal eingangs sagte. Also ruhig und besonnen an die Situation heranzugehen und keine überstürzen und übereilten Entscheidungen zu treffen, sondern wirklich zu gucken, dass man sich den Gegebenheiten anpasst, einfach natürlich trotz alledem ins Handeln kommt und dass das eigentlich umsetzt, was im Moment umzusetzen ist. Und ich denke mal, im Moment geht es wirklich darum, den nationalen Vereinshandball am Leben zu erhalten und vor allen Dingen auch für die Zukunft zu sichern. Und dahinter müssen natürlich auch, ich sag mal, internationale Maßnahmen im Moment einfach zurückstehen, weil die Keimzelle des Handballs ist der Vereinshandball. Das sind unsere Clubs in der ersten und zweiten Liga und die gilt es im Moment eigentlich bestmöglich zu schützen und für die Zukunft aufzustellen.
2 Fragen habe ich noch und dann entlasse ich Sie auch, denn ich bin mir sicher, Sie haben noch ordentlich was zu tun heute und in den kommenden Tagen. Wie stehen Sie als Präsident der Handball-Bundesliga oder die HBL im Allgemeinen zu der Thematik Kurzarbeitergeld?
Ja, das ist natürlich im Moment das meistdiskutierte Thema, gar keine Frage. Das ist auch das, was wir heute mit den Ligen oder den Clubs der ersten und zweiten Liga erörtert haben. Und da sind natürlich in allererster Linie erstmal alle Clubs auf den aktuellen Stand und die Möglichkeiten gebracht worden. Und ich denke, das ist im Moment natürlich die am besten und am unbürokratischste Hilfe, die wir von Seiten der Politik auch bekommen können. Und die Clubs beschäftigen sich natürlich aktuell in erster Linie mit diesem Thema.
Da geht es aber in erster Linie um die Mitarbeiter oder auch um die Spieler?
Es geht erstmal gänzlich für die, die in erster Linie davon betroffen sind und die Möglichkeit haben, an Kurzarbeitergeld heranzukommen. Also das ist ein Personenkreis, der eben fest umrissen ist und darum kümmern sich die Clubvertreter im Moment auch.
Wie sieht nun, und dann kommen wir auch definitiv zum Ende, der Zeitplan für die nächsten, sagen wir mal, gut 2, 3 Wochen aus?
Das müssen wir einfach mal gucken. Also wir haben im Moment erstmal Kommunikationswege dargelegt für die Clubs, damit wir in einem ständigen Austausch mit der HBL-Geschäftsstelle sind, also die Clubs auch das ermöglicht werden können, dass sie im Austausch sind. Aber es ist natürlich auch so, dass die operative Ebene der Handball-Bundesliga natürlich im Moment auch eine Vielzahl von Gesprächen zu führen hat mit Organen, mit Institutionen, mit Gremien, die allen zugutekommt, so dass wir natürlich auch da Freiräume schaffen mussten. Und wir werden natürlich auf die veränderten Rahmenbedingungen, die sich möglicherweise ergeben, reagieren und auch agieren und hoffen eigentlich, dass wir in 14 Tagen schon wieder eine etwas andere Situation haben. Aber im Moment gilt es irgendwo wirklich mal der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Das tun wir eigentlich auf allen Ebenen ein bisschen innezuhalten, weil im Moment geht es wirklich darum, die genannten Gruppierungen unserer älteren Mitbürger und vorerkrankten Mitbürger zu schützen. Und das ist im Moment oberste Priorität. Und dann gucken wir wieder, dass wir uns um andere Dinge kümmern.
Herr Schwenker, vielen Dank, dass auch Sie sich Zeit genommen haben. Bleiben Sie gesund, wie alle anderen auch. Dankeschön.
Das ist das Wichtigste, ebenso. Danke, tschüss.
Tschüss. Und damit wären wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen informiert, was die aktuelle Situation angeht in der Welt des Handballs in Bezug auf den Coronavirus. Und ja, jetzt heißt es Geduld beweisen. Und in der kommenden Woche könnt ihr uns aber wieder hören, denn da gibt's die nächste Ausgabe von Kreisab. Wer dann mein Gast sein wird, beziehungsweise meine Gäste, das weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Aber ein bisschen was habe ich vor. Es gibt auch noch ein paar sportliche Themen zu besprechen. Das machen wir dann alles aber, wie gesagt, in einer Woche. Bis dahin bekommt ihr sämtliche Infos bei facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Und nochmal der Hinweis, mittlerweile ist Kreisab auch zu hören bei Spotify und Deezer sowie Podigy. Also nutzt diese Möglichkeit und in 7 Tagen hören wir uns dann wieder. Bis dann, macht's gut und bleibt gesund.